Radio SRF.
Echo der Zeit. Das Ende des EU-Waffenembargos gegen Syrien. Die Reaktionen und das Abrücken der Golfstaaten von den Rebellen.
The elite in Doha and Riyadh, it's their own history, they don't want to relive it here.
Saudi-Arabien und Katar wollen kein zweites Afghanistan, sagt der Experte in Doha. Das historische Urteil, das nur 10 Tage galt. Die Richter, die Guatemalas Ex-Diktator Rios Montt verurteilt haben, ziehen sich zurück. Wo liegt das Problem? Und wo liegt das Problem mit Asylbewerbern?
Wir haben Wasserberge und Flachland haben wir wenig. Ich verstehe einfach nicht, warum muss man jetzt uns vielleicht mehr Migration. Wir sind jetzt 8 Millionen, jetzt kommen wir an der Grenze.
Stimmen aus der Schlacht zu Sempach. Ernsthaft. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Die EU hat den Weg für Waffenlieferungen an die syrischen Rebellen freigemacht. Dies auf Druck Großbritanniens und Frankreichs und zum Missfallen Moskaus. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann.
Allein schon die Androhung, dass den Rebellen Waffen geliefert würden, werde den syrischen Präsidenten Assad gesprächsbereit machen. Damit stiegen die Erfolgschancen einer Syrien-Konferenz nächsten Monat in Genf. So hatten die britische und die französische Regierung letzte Nacht in Brüssel argumentiert. Russland, der wichtigste Verbündete von Assad, sagt heute das Gegenteil. Der Entscheid der Europäischen Union sei ein Fehler. Die Aufhebung des Waffenembargos gefährde die Bemühungen um eine Gesprächslösung. Selber bekräftigte Russland allerdings, dass es trotz westlicher Kritik die Gegenseite weiter aufrüsten und Assads Armee mit modernen Luftabwehrsystemen bestücken wolle. Diese wirkten stabilisierend, denn sie vermöchten, Interventionen aus dem Ausland zu verhindern. Israel aber drohte genau damit. Sein Land wisse, was es zu tun habe, falls diese russischen Abwehrsysteme tatsächlich nach Syrien geliefert würden, sagte der israelische Verteidigungsminister. Mit anderen Worten, Israel würde sie mit neuerlichen Luftangriffen auf syrischem Territorium zerstören. Der vom Westen gesponserte Dachverband der syrischen Opposition zeigte sich derweil erfreut über das Ende des europäischen Waffenembargos. Man hoffe, dass nun tatsächlich bald Waffen geliefert würden, sagte ein Sprecher dieser sogenannten Nationalen Koalition in Istanbul. Dort ringt der Dachverband seit bald einer Woche um ein neues, gemäßigteres Profil und um die Frage, ob und unter welchen Bedingungen er bereit wäre, an einer Syrien-Konferenz in Genf überhaupt teilzunehmen, bis zur Stunde ohne Ergebnis. Die Nationale Koalition ist von den Muslimbrüdern dominiert. Auf Druck der westlichen Sponsoren sollte sie sich weiter öffnen für liberale Kräfte, doch das scheint ja äußerst schwer zu fallen. Auch ist unklar, wie weit dieser von Exilleuten geprägte Dachverband der syrischen Opposition überhaupt Einfluss hat auf die verschiedensten, teils radikalen, ja dschihadistischen Rebellengruppen in den Kampfzonen. Diese Schwäche der Opposition sei das größte Problem im Moment im Hinblick auf die geplante Syrien-Konferenz, sagte der stellvertretende russische Außenminister. Tatsächlich vermögen selbst die westlichen Sponsoren nicht zu sagen, wer von den Anti-Assad-Kräften mit welcher Autorität an einer Konferenz auftreten könnte. Und wirkt diese syrische Opposition, die durch das offizielle Ende des europäischen Waffenembargos eigentlich gestärkt sein könnte, bis jetzt vor allem mit sich selbst beschäftigt?
Kommt dazu, auch die Golfstaaten rücken ab von den Rebellen in Syrien. Wieso? Sie hören es hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Christian Lüscher.
Die Schweiz darf weiterhin keine Waffen an die Konfliktparteien in Syrien liefern, auch nach dem Entscheid der EU, das Waffenembargo nicht zu verlängern. Denn in der Schweiz liegen ein Gesetz und eine Verordnung fest, es darf kein Kriegsmaterial exportiert werden, wenn das Bestimmungsland in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist. Und das ist in Syrien laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft gegeben. Die US-Steuerbehörde IRS erhöht den Druck auf Schweizer Banken weiter. Nach der UBS und der Credit Suisse soll nun auch die Bank Julius Baer Kundendaten an die USA liefern. Damit hat die IRS zum dritten Mal ein Amtshilfegesuch als Gruppenanfrage bei der Schweizer Steuerverwaltung eingereicht. Das Gesuch betrifft Kunden, die verdächtigt werden, in den USA Steuerbetrug begangen zu haben. Die Energiewende in der Schweiz dürfe nicht auf Kosten des Landschaftsschutzes erfolgen, das fordert eine neu gegründete Allianz, die Alliance Patrimoine. Sie ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, unter anderem ist der Schweizer Heimatschutz dabei. Man unterstütze die Energieziele des Bundes, sagten Vertreter an einer Medienkonferenz. Doch es gebe genügend Möglichkeiten, erneuerbare Energie zu fördern, ohne beispielsweise Solarzellen auf den Dächern der Berner Altstadt zu montieren. In der Schweiz sind im ersten Quartal des laufenden Jahres 2% mehr Personen beschäftigt gewesen als im Vorjahr. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, wurde vor allem im Dienstleistungssektor eine Zunahme der Beschäftigung verzeichnet. Im Industriesektor nahm die Beschäftigung leicht ab. An den geltenden Regeln zur Immunität von Schweizer Parlamentsmitgliedern soll nicht gerüttelt werden. Das hat die Staatspolitische Kommission des Nationalrates entschieden. National- und Ständeräte genießen Immunität für Taten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrem Amt stehen. In einem solchen Fall kann ein Strafverfahren gegen ein Parlamentsmitglied nur eingeleitet werden, wenn die zuständigen Parlamentskommissionen zustimmen. Die SVP möchte nun, dass solche Kommissionsentscheide beim Gesamtrat angefochten werden können. In Pakistan kommt die Siegerin der Parlamentswahl nun doch auf eine eigene absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Gemäß der Wahlkommission hat die Muslimliga des früheren Premierministers Nawaz Sharif 186 der 342 Mandate. Dies nachdem die Sitze vergeben wurden, die für die religiösen Minderheiten und für Frauen reserviert sind. Die pakistanische Nationalversammlung kommt diesen Samstag zur Eröffnungssitzung zusammen. In der Europäischen Union wurden im letzten Jahr 73 neue künstlich hergestellte Drogen entdeckt und damit so viele wie noch nie. Das teilt die EU-Drogenbeobachtungsstelle mit. Die Zahl neuer künstlicher Rauschmittel nimmt Jahr für Jahr zu. 2008 waren 13 neue Substanzen gemeldet worden, 2011 waren es bereits 49. Autos stoßen im Durchschnitt ein Viertel mehr Kohlendioxid aus, als die Hersteller in der Werbung behaupten. Entsprechend liegt auch ihr Treibstoffverbrauch um ein Viertel höher. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Klimaschutzforschern des Internationalen Rats für sauberen Verkehr. Insbesondere bei Neuwagen der deutschen Hersteller BMW, Audi und Mercedes liegt der Verbrauch bis zu 30% über den Angaben. Die tiefsten Abweichungen wurden bei Toyota, Renault und Peugeot Citroën festgestellt. Der Ukrainer Sergej Bubka will Präsident des Internationalen Olympischen Komitees IOC werden. Der ehemalige Stabhochspringer ist derzeit Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees der Ukraine. Damit sind jetzt 6 Kandidaten im Rennen für die Nachfolge von Jacques Rocke, darunter der Schweizer Denis Oswald und Thomas Bach aus Deutschland. Die weiteren Kandidaten stammen aus Singapur, Puerto Rico und Taiwan. Die Wahl des neuen IOC-Präsidenten findet am 12. September statt. Die Bewerbungsfrist läuft am 6. Juni ab. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.221 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.475 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 25,32 gehandelt und der Dollar zu 97,36 Rappen. Das Wetter. Es gibt verbreitet Schauer oder Gewitter. Morgen regnet es zunächst noch kräftig. Oberhalb von 1000 bis 1500 Metern gibt es Schnee. Am Nachmittag ist es wechselhaft mit Aufhellungen, aber auch noch weiteren Schauern. Es wird wieder kälter bei 11 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Abgekühlt, die Beziehung der syrischen Rebellen zu ihren Freunden am Golf. Abgekartet, Fragezeichen, das Spiel rund um den Prozess gegen Guatemalas Ex-Diktator Rios Montt. Abgesprochen, auch Fragezeichen, die US-amerikanische Forderung nach neuen Bankkundendaten. Weiter, darf man das, die Frage zu Solarzellen auf dem Bundeshaus. Nützt die? Die Frage zur chinesischen Medizin für den Club Med. Wie umgehen mit Asylbewerbern? Sehr klare Antworten aus der Beiz und sehr gewundene aus der Zürcher Politik. Und
Jobs that are dull, dirty or dangerous.
Langweilige, dreckige, gefährliche Jobs. Ideal für Killerroboter. Eine ganz reale Gruselgeschichte. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Die EU lässt ihr Waffenembargo also auslaufen. gute Nachrichten aus Sicht der syrischen Rebellen. Aber auch die einzigen guten Nachrichten zurzeit. Russland will nämlich Präsident Assad Raketen liefern. Frankreich und Großbritannien hingegen zögern, die Rebellen zu bewaffnen. Und die Golfstaaten, ihre wichtigsten Verbündeten, gehen mehr und mehr auf Distanz. Aus gutem Grund. Fredrik Steiger.
Für das Pro-Assad-Lager ist alles klar. Der gefährlichste Gegner im Syrien-Konflikt ist gar nicht die zerstrittene syrische Opposition. Gefährlich sind vielmehr jene, die sie unterstützen, mit Geld, mit Waffen, mit politischer Rückendeckung, mit Medienunterstützung. Also die reichen Golfstaaten. Ohne sie wären die Rebellen längst am Ende. Diese Sichtweise vertritt der pro-iranische Politologe Said Alissa im Teheraner Regierungssender Press TV.
Saudi Arabia and Qatar have been on the forefront of funding, financing, arming and
nach anfänglichem Zögern stehen vor allem Saudi-Arabien und Katar inzwischen offen zu ihrer Hilfe für Syriens Opposition. Prinz Turki Al-Faisal, einer der einflussreichsten saudischen Außenpolitiker und Ex-Geheimdienstchef.
The opposition should be given the means to defend itself.
Die Opposition habe Anspruch auf Waffen, um sich gegen die Flugzeuge, Helikopter und Raketen des Regimes zu verteidigen. Doch immer deutlicher wird, mit letzter Entschlossenheit stehen die Golfstaaten nicht hinter der syrischen Opposition. So erhalten die Rebellen keine Hightech-Waffen. Grund dafür, so David Roberts von der britischen Strategiedenkfabrik RUSI in Doha.
It's the extra reticence, if you will, on the behalf of London and Washington.
Vor allem die USA und Großbritannien, also jene Länder, von denen die Golfmonarchien ihre Hightech-Waffen beziehen, fordern Zurückhaltung beim Waffenexport nach Syrien. Denn groß ist die Furcht, dass hochgezüchtete Waffen letztlich bei Islamisten landen. Diese Furcht erklärt auch, dass der syrische Widerstand bisher keine Rüstungsgüter erhielt, die es ihm erlaubt hätten, militärisch gleichzuziehen mit Assads Streitkräften. Dazu kommt, Saudi-Arabien, Katar oder Kuwait sympathisieren zwar mit den syrischen Muslimbrüdern, also religiös-konservativen Sunniten. Doch sie misstrauen der extremistischen Al-Nusra-Front, also jenen syrischen Oppositionskreisen, die mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida verquickt sind.
The elite in Doha and Riyadh, they are aware of exactly that concern. It's their own history, they don't want to read it.
Die Geschichte ist noch gegenwärtig. Vor 20 Jahren unterstützte Saudi-Arabien in Afghanistan Mujahedin im Kampf gegen die russischen Besatzer. Später überzogen just die ehemaligen islamistischen Schützlinge Saudi-Arabien mit Terrorangriffen. Jetzt warnen sogar der kaum noch öffentlich auftretende König Abdullah und der saudische Großmufti Abdulaziz al-Sheikh junge Saudis davor, sich in die Schlacht gegen Assad zu werfen. Es finde dort kein Dschihad statt, ein solcher müsse vom Herrscher angeordnet werden. Trotzdem dürften Hunderte, vielleicht Tausende junger Golfaraber zurzeit in Syrien kämpfen. Und selbst wenn die offizielle Hilfe vom Golf spärlicher fließt, in den Ölmonarchien gibt es genügend reiche Privatleute und Stiftungen, die auf verschlungenen, kaum kontrollierbaren Wegen weiter Syriens Opposition unterstützen, auch Extremisten.
Knowing how these countries operate, I would be amazed if there wasn't some support, significant support coming.
Dennoch, während Russlands und Irans Rückendeckung für Diktator Bashar al-Assad unerschütterlich scheint, wackelt die Golfstaaten Unterstützung für dessen Widersacher. Strategieexperte Roberts glaubt nicht an einen raffinierten Masterplan der Golfregime mit dem Ziel, künftig Syrien zu beherrschen. Er hält das für eine Verschwörungstheorie. Solchen misstraue er immer stärker, je länger er in der Region lebe. Er nennt vielmehr ein Sammelsurium von Gründen. Die Empörung über die unglaubliche Brutalität des Assad-Regimes und das Mitleid mit den sunnitischen Brüdern. Außerdem der Wille, die konservativen Sunniten zu stärken. Und schließlich die Tatsache, dass hinter Assad der Iran steht, der Erzfeind der Golfmonarchen. Für das Syrien-Engagement der Golfstaaten gibt es also nicht eine ganz zentrale Motivation. Auch deshalb können Syriens Rebellen nicht allzu sehr darauf bauen.
Fredrik Steiger. Als wegweisend, ja historisch, wurde das Urteil gegen Rios Montt, den Ex-Diktator Guatemalas, gefeiert. Vor gut zwei Wochen war der 86-Jährige wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 80 Jahren Haft verurteilt worden. Doch vom historischen Urteil ist fast nichts mehr übrig. Vor einer Woche hob das Verfassungsgericht das Urteil auf und verlangte, dass Teile des Prozesses wiederholt werden. Gestern nun haben sich die Richter aus dem Prozess zurückgezogen. Ich habe Franco Battel, unseren Zentralamerika-Experten, gefragt, wieso haben sich die Gerichtspräsidentin und ihre zwei Kollegen zurückgezogen?
Der Druck auf diese Richter war enorm. Und zwar einfach darum, weil es in Guatemala bei diesem Prozess gegen Rios Montt um so viel geht. Es geht darum, dass Vertreter der Elite, der weißen Oberschicht Guatemalas, der sogenannten Ladinos, in diesen Bürgerkrieg verwickelt sind. Sie waren damals als Offiziere Beteiligte. Und wenn jetzt Rios Montt verurteilt wird, dann besteht die Gefahr, dass auch sie früher oder später vor Gericht gezogen werden und auch sie schließlich im Gefängnis landen könnten.
Aber könnte es nicht auch sein, dass es dem Verfassungsgericht tatsächlich um einen fairen Prozess ging? Immerhin hat es Rios Montt nicht freigesprochen und es hat auch die Richter nicht ausgetauscht.
Das Verfassungsgericht hat ja Verfahrensfehler geltend gemacht. Es seien Anträge der Verteidigung nicht behandelt worden oder zu spät behandelt worden. Das heißt, das Verfassungsgericht hat nicht an den Vorwürfen selbst gerüttelt, also am Vorwurf eben des Völkermordes oder der schweren Menschenrechtsverletzungen, sondern eben hat Verfahrensgründe geltend gemacht. Und es stellt sich die Frage, ob das überhaupt juristisch legitim ist, wegen Verfahrensgründen einen solchen Prozess als Ganzes aufzuheben und Teile davon als nichtig zu erklären. Ich setze da große Fragezeichen, ob es dem Verfassungsgericht tatsächlich um einen fairen Prozess gegangen ist.
Jetzt haben sich die Richter also zurückgezogen. Heißt das, der Prozess gegen Rios Montt ist am Ende?
Nein, mit größter Wahrscheinlichkeit wird es einen zweiten Prozess geben. Aber dieser zweite Prozess wird nochmals ganz von vorne beginnen müssen. Das heißt, es wird ein neues Gericht bestellt werden und dieses neue Gericht wird mit größter Wahrscheinlichkeit auch alle Zeugen, Zeuginnen, auch die Sachverständigen nochmals befragen müssen.
Und diese Zeugen und Sachverständigen, die könnten zusätzlich unter Druck kommen?
Ja, es gab ja schon im Vorfeld bei diesem ersten Prozess Drohungen, die wird es mit größter Wahrscheinlichkeit auch wieder geben. Es werden erneut beispielsweise Frauen aussagen müssen, die im Bürgerkrieg, während des langen Bürgerkriegs zum Beispiel vergewaltigt wurden, die aussagen müssen, wie sie miterleben mussten, wie Angehörige ermordet wurden und ob sie die Kraft haben, das nochmals zu tun, diese Aussage nochmals zu machen. Das ist einfach sehr ungewiss, einfach weil viele dieser Zeugen und Zeuginnen auch sehr alt sind, wie auch Rios Montt selbst. Und da liegt die Vermutung nahe, dass eben die Verteidigung, die Anwälte von Rios Montt auf Zeit spielen.
Wie reagiert denn die guatemaltekische Öffentlichkeit auf dieses auf Zeit spielen?
Sehr gespalten. Das heißt, die kleine weiße Elite, die sogenannten Ladinos, die freuen sich, denn der Prozess ist vorerst abgewürgt, ihre Interessen sind so gewahrt. Und bei der indigenen Mehrheit im Land ist die Enttäuschung groß. Es ist auch vereinzelt schon zu Demonstrationen gekommen in Guatemala. Aber man muss auch sehen, diese Leute, die sind auch sehr arm. Das heißt, ihre Mobilisierungsfähigkeit ist begrenzt. Viele haben nicht einmal das Geld, um sich ein Busticket zu kaufen, um in Guatemala-Stadt beispielsweise vor dem Justizministerium zu demonstrieren.
Ende letzter Woche hat Guatemala einen anderen früheren Machthaber, den Ex-Präsidenten Alfonso Portillo, an die USA ausgeliefert. Dort wird ihn ein Korruptionsprozess erwarten. Ist denn das ein Zeichen, dass die guatemaltekische Justiz trotz allem bereit ist, Recht mehr als früher anzuwenden?
Das kann man so sagen. In der guatemaltekischen Justiz gibt es immer mehr Inseln der Unbestechlichkeit, gibt es immer mehr Gerichte oder auch Untersuchungseinheiten, die tatsächlich funktionieren, wo Urteile nicht einfach gekauft werden können. Das liegt unter anderem daran, dass in Guatemala eine Zivilgesellschaft entstanden ist, die diesen Prozess beispielsweise eben gegen Rios Montt auch eingefordert hat. Dann ist auch eine UNO-Kommission in Guatemala tätig, die Kommission gegen Straflosigkeit, die auch hilft, die Justiz unabhängig zu machen und sie zu stärken. Man kann sagen, die Justiz ist zwar immer noch schwach und in vielen Bereichen wahrscheinlich käuflich, aber nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Da sind schon ganz klare Fortschritte zu verzeichnen.
Franco Battel berichtet für uns über Zentralamerika. Nun also auch Julius Baer. Die Zürcher Privatbank ist nach der UBS und der CS die dritte Schweizer Bank, von der die US-Steuerbehörde IRS mit einer Gruppenanfrage Kundendaten fordert. Bei mir ist jetzt Inlandredaktor Oliver Washington. Was werfen die USA diesen Kunden vor?
Ja, diese Kunden sollen Geld in der Schweiz versteckt haben. Diese Kunden sollen das Geld aber nicht einfach in einen Koffer gepackt und dann per Flugzeug in die Schweiz gebracht haben, sondern sie sollen vielmehr auf diesem Weg in die Schweiz noch einen Zwischenhalt gleichsam eingelegt haben, vielleicht auf einer Karibikinsel und dann eine Firma gegründet haben Und der Verdacht nun ist eben, dass sich die Kunden hinter diesen Firmen verstecken und so eben das Geld heimlich in die Schweiz verschieben. Die USA haben diese Verdachtsmomente, sie kennen aber die Namen der Kunden nicht. Und um nun eben zu diesen Namen zu kommen, haben die USA eine Gruppenanfrage eingereicht. Und wichtig ist zu betonen, die USA dürfen auf der Basis des bestehenden Rechts Gruppenanfragen einreichen, wenn es um Betrugsfälle geht. Sie müssen diese Gruppenanfragen einfach genügend präzise ausformulieren.
Trotzdem, diese Anfrage kommt zu einem besonderen Zeitpunkt. Derzeit diskutiert man viel über den Steuerstreit mit der USA und man rechnet damit, dass der Bundesrat morgen eine Lösung präsentiert, wie er diesen Streit beilegen will. Besteht da ein Zusammenhang mit diesem neuen Amtshilfegesuch aus Washington?
Nein, dieser Zusammenhang besteht nicht. Die Bank Bär gehört auch wie die Zürcher oder auch die Basler Kantonalbank zu denjenigen Banken, die schon seit längerem im Visier der USA sind. Hier sind die Amerikaner mit eben Amtshilfegesuchen an der Arbeit, um zu den Namen der Kunden zu kommen. Und diese Banken handeln auch je individuell mit den USA eine Buße aus, die Höhe der Buße. Bei den Verhandlungen, die Staatssekretär Michael Ambühl seit einiger Zeit mit den USA führt, geht es um den grossen Rest der Banken, die ebenfalls mit US-Kunden geschäfteten und weil es eben auch bei diesen Banken viele geben soll, die ebenfalls unversteuertes Geld aus den USA verwalten, braucht es eben auch für diese Banken eine Lösung und das wäre dann die Lösung des sogenannten Steuerstreits.
Und was weiß man denn schon über die mögliche Lösung mit den USA?
Die ganz große Frage ist, was müssten die Banken bezahlen? Und gemäß unseren Recherchen haben der Bund und die USA ein Programm ausgehandelt. Die Banken sollen im Rahmen dieses Programms ihre Schuld abwickeln können und dann am Schluss eine Buße bezahlen. Und gemäß unseren Recherchen ist das ein freiwilliges Programm zwischen den USA und den Banken. Der Bund hat das lediglich ausgehandelt und gibt damit diesem Programm auch sozusagen die politische Rückendeckung, die politische Unterstützung. Das ist die Frage der Buße. Und dann stellt sich Ihnen politisch die Frage, ob das Parlament am Schluss den ganzen Deal noch gutheißen muss oder nicht. Gemäß meinen Informationen hat das Parlament ja das letzte Wort und das würde dann eine Parlamentsdebatte geben in der nun kommenden Session und das wird dann ziemlich spannend werden. Das ist so der Stand unserer Recherchen und morgen hoffentlich wissen wir dann genaueres, was uns die Finanzministerin hoffentlich erzählen wird.
Auf jeden Fall kommt noch einiges auf uns zu. Besten Dank, Oliver Washington. Solarzellen auf dem Bundeshaus, Windturbinen vor Schloss Chillon am Genfersee oder eine hübsche Photovoltaikanlage als Krönung der Barockfassade des Klosters Disentis. Gegen solche Projekte wehrt sich die Allianz Patrimoine, eine neue Vereinigung zum Schutz der Schweizer Kulturgüter. Die Energiewende dürfe nicht auf Kosten des Kulturguts gehen. Christoph Keller.
Zwischen den Kuppeln des Bundeshauses soll eine Solaranlage zu stehen kommen. Das regte vor kurzem der Schweizer SP-Nationalrat Andi Tschümperlin in einer einfachen Anfrage an und blitzte beim Bundesrat ab. Das Bundeshausdach sei in Sachen Wirkungsgrad nicht optimal. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bundeshauses, das wäre für den neu gegründeten Verband Allianz Patrimoine ein Sündenfall. Allianz Patrimoine, der Zusammenschluss so renommierter Verbände wie der Schweizer Heimatschutz, der Archäologie Schweiz, der Gesellschaft für schweizerische Kunstgeschichte, er will auch keine Photovoltaikanlagen auf Kirchendächern, auf Klosterdächern, auf Dächern von Burgen und Schlössern und auch keine in geschützten Ortskernen. Es gebe genügend andere Dächer, um Sonne in Energie umzuwandeln, sagt Adrian Schmid, der Geschäftsleiter des Schweizer Heimatschutzes.
Wir haben in der Schweiz 1,8 Millionen Bauten, davon sind vielleicht 5% denkmalgeschützte Objekte, also 90.000. Das heißt, man kann auf rund 1,6 bis 1,7 Millionen Bauten kann man zum Beispiel problemlos und sinnvollerweise auch Solaranlagen für die Warmwassergewinnung, für die Energiegewinnung realisieren.
Denn, sagt Adrian Schmid, es gelte, die schützenswerten Ortsbilder, etwa die Berner Innenstadt, aber auch wichtige Kulturdenkmäler zu erhalten.
Das entscheidende Kriterium ist, mit möglichst wenig Eingriffen möglichst große Effizienz bezüglich der erneuerbaren Energien zu erreichen.
Dass die Allianz Patrimoine jetzt Alarm schlägt, hat einen konkreten Grund. Im April hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates, die UREG, eine Änderung des Natur- und Heimatschutzgesetzes gutgeheißen. Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission soll weniger Kompetenzen kriegen und man soll ganz grundsätzlich auch geschützte Bauten energetisch sanieren dürfen, samt Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Die angestrebte Gesetzesänderung sei nur eine von vielen Vorstößen zur Aufweichung des Heimatschutzes. Und sie komme ausgerechnet aus bürgerlichen Kreisen, die sonst für Energiewende und erneuerbare Energien nicht allzu viel übrig haben. Das sagt Cordula Kessler, Geschäftsleiterin der Nationalen Informationsstelle für Kulturgütererhaltung, NIKE.
Das Schweizer Kulturgut ist in jüngerer Zeit politisch auf eine Art unter Druck geraten, wie es vor einigen Jahren noch kaum denkbar gewesen wäre. Neu ist insbesondere, dass die Anliegen der Energiewende gegen den Natur- und Heimatschutz ausgespielt werden und dass dieser generell massiv geschwächt werden soll.
Gegen diese Schwächung will Allianz Patrimoine jetzt notfalls das Referendum ergreifen. Man stehe zwar voll und ganz hinter der Energiewende, betont Cordula Kessler, aber eben nicht auf Kosten des schweizerischen Kulturgutes. Ins gleiche Horn bläst interessanterweise auch der Branchenverband Swiss Solar. Es brauche keine Gesetzesänderung und keine Beschneidung der Kompetenzen der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission, um mit dem Zubau von Solaranlagen vorwärts zu kommen, heißt es dort. Das revidierte Raumplanungsgesetz genüge vollkommen, sagt David Stickelberger, Geschäftsführer von Swiss Solar.
Namentlich geht es darum, dass ganze Ortskerne eigentlich Verbotszonen für Solarenergie waren. Das ist jetzt mit dieser Revision des Raumplanungsgesetzes nicht mehr der Fall. Damit ist eigentlich für uns das Problem gelöst. Wir brauchen da keine weiteren Maßnahmen.
Und die Energiewende ist auch ohne die Nutzung von denkmalgeschützten Dächern zu schaffen. Davon ist auch der Geschäftsführer von Swiss Solar überzeugt. Die Absicht ist klar.
Unser Ziel ist, dass wir bis 2025 die Hälfte dessen, was die Atomkraftwerke bis jetzt an Strom liefern, mit Solaranlagen produzieren. Das sind 20% unseres jährlichen Stromverbrauchs.
20% bis ins Jahr 2025. Dazu benötigt man nicht einmal ein Viertel aller verfügbaren Dächer in der Schweiz.
Christoph Keller. 18.26 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es gleich ums Asylrecht am Stammtisch in Senbach und in der Zürcher Politik. Und in Club Med, wo die Euro-Krise lange Schatten wirft, und um Killerroboter, leider nicht in Science-Fiction-Filmen. Das Asylgesetz ist ein junges Gesetz, nur 15 Jahre alt, aber es ist auch ein Gesetz, an dem viel, sehr viel sogar herumgeschraubt wird. 23 Mal ist es bereits geändert worden. In gut zwei Wochen stimmen wir über eine weitere Revision ab. Die vielen Änderungen sind nur ein Indiz dafür, wie sehr Asylfragen die Schweiz beschäftigen. Wieso eigentlich? Christine Warner hat sich in Sempach an einem Stammtisch gesetzt und zugehört. Sinnigerweise in der Wirtschaft zur Schlacht.
Da sind wir, kommt immer das Wetter an.
Am Feierabend in die Wirtschaft zur Schlacht bei Sempach. Einige Sonnenstrahlen finden den Weg durch den wolkenverhangenen Himmel. Hier soll Arnold von Winkelried 1386 selbstlos eine Bresche in die habsburgischen Truppen geschlagen haben.
Die Eidgenossen sind schon bereit. Also ich zum Beispiel habe den Hellebarten. Und sehr gut geschliffen.
Es gibt wieder eine Schlacht einmal.
Auf der Terrasse zur Schlacht sitzen 10 Männer zwischen 40 und 80 zusammen, trinken Bier und Rotwein, rauchen, reden.
Die Wiese ist doch begrenzt. Wir haben Wasserberge und Flachland haben wir wenig. Ich verstehe einfach nicht, warum muss man jetzt uns vielleicht mehr müssen. Wir sind jetzt 8 Millionen, jetzt kommen wir an eine Grenze.
Und für die vielen Asylsuchenden in der Schweiz seien die Italiener verantwortlich.
Und die Italiener sind die schlauen Siechen. Die machen einfach Türen auf und zack, möglichst schnell durch. Die hätten am liebsten ein Tunnel durch und sich nur einseitig durchschleusen, oder? Das wäre das Richtige.
In Sempach sind 35 Asylsuchende untergebracht. Auf der anderen Seeseite, in Notwil, hat der Bund rund 120 Asylsuchende, hauptsächlich aus Afrika, für ein halbes Jahr einquartiert. Notwil gilt als vorbildlich in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Gemeinde. Aber die Asylsuchenden seien zu anspruchsvoll.
Wenn man jetzt wieder hinter dem See hinschaut, wo es viel Dunkelhütige hat, was dort abgeht, und jammern noch in den Unterkunft unter und haben kein Tageslicht. Ich habe meine Där gemacht, 17 Wochen lang in so einer Höhle. Da hatte ich immer etwas zu jammern. Bist froh, dass du liegen konntest, oder?
Und im Grunde seien sie fahnenflüchtig.
Was mich auch stört, das sind so junge, frische Leute. Also, Gottverdächtig, für mich sind die Fahnenflüchtig gewesen. Die haben die Eltern im Dreck hinten hocken, deutsch gesagt. Das ist meine Einstellung, oder? Wir haben Aussättige hier.
Im vergangenen Jahr sind in der Schweiz rund 29.000 Asylgesuche gestellt worden. Das sind zwar mehr als in den Jahren zuvor, doch deutlich weniger als Anfang und Ende der 90er Jahre mit über 40.000 Gesuchen. Warum wird das Asylthema dennoch so leidenschaftlich diskutiert?
Wo es immer mehr um hat, wo nichts schaffen.
Allerdings dürfen Asylsuchende in den ersten Monaten nicht arbeiten, mit Ausnahme von gemeinnützigen Arbeiten. In Notwil sind solche Arbeitseinsätze wie etwa das Seeufer pflegen aber möglich. Ausländer, die arbeiten, seien willkommen, heißt es am Stammtisch zur Schlacht.
Spanien, Portugiesen, die hocken beieinander und essen ihr ein Stückchen Brot auf den Tisch und krampfen und krampfen und krampfen. Und zwar machen sie Büts, wo die meisten von uns nicht einmal mehr recht können. Also man muss mal in der Landwirtschaft anschauen, wie die krüppeln. Oder? Und jeder von jedem von denen, der das macht, Chapeau.
Einer von denen, die arbeiten, ist Felipe aus Portugal. Er hilft in der Küche zur Schlacht seit 11 Jahren. Er ist in der Schweiz zu Hause. Auch er findet, es habe langsam zu viele Ausländer hier. Er müsse ja auch für diese aufkommen. Wenn das so weitergehe, falle die Schweiz ja auch noch in eine Wirtschaftskrise.
Die Schweiz langsam abbekommen in Krise, wenn ich so viele Ausländerinnen nehme.
Zurück bei der geselligen Runde draußen, die inzwischen auf 15 Männer angewachsen ist. Wie das Asylproblem lösen? Grenzen zu, sagen die Männer am Stammtisch zur Schlacht. Doch dann, nach einem weiteren Schluck Bier, die Ernüchterung.
Das hat über den Sommer auch zu tun, absolut nicht. Aber wenn ich dort einen wäre von der SVP, der könnte auch nicht viel mehr machen, absolut nicht.
Weiter die Gesetze verschärfen.
Das kann sie ja niemand verschärfen, es bringt sie ja niemand fertig. Sie versprechen nur immer.
Und ein Winkelried ist nicht in Sicht.
Christine Warner aus der Schlacht zu Sempach. Besonders schwer mit dem revidierten Asylgesetz tun sich Politiker in Zürich. Denn dort stimmt das Volk indirekt auch über das geplante Asyltestzentrum ab. Wird das revidierte Asylgesetz abgelehnt, braucht es auch das Testzentrum für das neue, schnellere Asylverfahren nicht. So einfach ist das. Und so kompliziert für die Politiker. Die linksgrünen Parteien sind nämlich gegen das Asylgesetz, aber für das Testzentrum. Die SVP gegen das Testzentrum, aber für das Asylgesetz. Kurtin Vinzenz über die Ausweichmanöver von Zürcher Politikern.
Im Testzentrum sollen die Asylsuchenden in möglichst kurzer Zeit, möglichst unter einem Dach, das ganze Asylverfahren durchlaufen. Und nach 100 Tagen wissen, ob sie in der Schweiz bleiben können oder nach Hause müssen. Soweit die Theorie. In der Praxis ist der Bund seit dem Februar einen entscheidenden Schritt weiter. Er hat, oh Wunder, mit Zürich eine Stadt gefunden, die von sich aus ein Areal für ein solches Zentrum zur Verfügung stellt. Der Zürcher Sozialvorsteher, Sozialdemokrat Martin Waser, warb damals vor den Medien so für diese Idee.
Mit der Bereitstellung des Areals möchte der Stadtrat von Zürich einen Beitrag leisten für einen konstruktiven Umgang in der Asylpolitik und der Bevölkerung auch zeigen, dass wir die erkannten Probleme angehen, statt den schwarzen Peter herumzuschieben.
Was folgte, war viel Applaus der Linken und Grünen für ihre Stadtregierung, Wohlwollen und Skepsis aus dem betroffenen Quartier, dem Stadtkreis 5, und beißende Kritik von SVP und Gewerbe mit der Ankündigung, das Projekt mit allen Mitteln zu bekämpfen. Seither ist es auffallend ruhig geworden um das Projekt. Eine ursprünglich auf Ende April angekündigte zweite Informationsveranstaltung für die Quartierbevölkerung hatte Sozialvorsteher verschoben auf einen noch unbestimmten Termin vor den Sommerferien. Zu wenig weit fortgeschritten sei man mit den Projektarbeiten, um schon weitere Details bekannt geben zu können. Das heißt auch, noch fehlt ein konkretes Bauprojekt, gegen das jemand Einsprache erheben könnte. Die plötzliche Ruhe um das Zentrum hat aber möglicherweise auch andere Gründe. Die Stadtregierung hat wenig Interesse daran, dass die Abstimmung über das Asylgesetz zur Abstimmung über das Asyltestzentrum umgedeutet wird. SP-Stadtrat Waser nimmt denn zur bevorstehenden Asylgesetzabstimmung auch nicht öffentlich Stellung, auch wenn es unbestritten ist, dass ein Nein zum Asylgesetz ein solches Testzentrum bis auf Weiteres unmöglich machen würde. Kein Interesse, diesen Zusammenhang zu betonen, hat auch die SP selber. Sie unterstützt zwar das Asyltestzentrum in der Stadt Zürich, hat aber gegen das Asylgesetz aus grundsätzlichen Überlegungen Unterschriften gesammelt und die Nein-Parole beschlossen. Fällt man so nicht dem eigenen Stadtrat in den Rücken? Beatrice Reimann, SP Zürich Co-Präsidentin, windet sich.
Das kann man so nicht sagen, weil wir auch sagen, ein beschleunigtes Asylverfahren, dafür waren wir immer nur. Es ist uns einfach wichtiger, dass diese Verschärfungen nicht durchkommen und wir aber in einem nächsten Schritt sicher ein beschleunigtes Verfahren doch anwenden können.
In einem ähnlichen Dilemma befindet sich am anderen Ende des politischen Spektrums SVP-Mann Mauro Duena. Er ist Fraktionschef im Stadtparlament und vertritt dort auch den Stadtkreis, in welchem das Testzentrum geplant ist. Angesprochen auf seine Haltung zum Asylgesetz, sagt er:
Wenn man an der Urne entscheiden muss, dann muss man immer die berühmte Apothekerwaage hervornehmen und dann gibt es eine Schale pro und eine Schale contra. Die Schale zugunsten dieses Gesetzes ist wesentlich schwerer als die Negativschale.
Darum stimmt Duena, getreu der SVP-Parteilinie, ja zum Asylgesetz, auch wenn ein Nein das ungeliebte Asyltestzentrum verhindern oder zumindest verzögern würde. Auch den Journalisten und Politexperten wird es nach der Abstimmung schwerfallen, das Zürcher Resultat zu deuten. Sagt der betroffene Zürcher Stadtkreis, der traditionell links stimmt, Nein zum Asylgesetz, ist nicht klar, ob das jetzt als Nein zum Asyltestzentrum zu verstehen ist oder als grundsätzliches Nein zu einer strengeren Asylpolitik.
Die All-Inclusive-Ferienanlagen von Club Med gibt es schon seit über 60 Jahren. Aber das Geschäft mit Sonne, Sand, Schnee und viel Animation harzt. Die Eurokrise hinterlässt tiefe Spuren. Jetzt wollen die Großaktionäre aus Frankreich und China den Club übernehmen und ihn chinesischer machen, Maren Peters.
Der Club Med hat ein Problem. Er bietet zwar allen Komfort, ist aber vergleichsweise teuer. Zu teuer finden viele krisengeplagte Europäer, die ihr Ferienglück, wenn überhaupt, zunehmend außerhalb des Clubs suchen. Konzernchef Henri Giscard d'Estaing sucht daher die Zukunft in China. Die Welt verändere sich. Der Club Med müsse davon bestmöglich profitieren, sagte der Sohn des früheren französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing, Radio RTR. Es ist eine Flucht nach vorn, die der sehr französisch geprägte Club Med unter dem Druck der beiden Großinvestoren antritt. Und das sind der französische Versicherungskonzern AXA und eine im Westen unbekannte chinesische Investorengruppe namens Fosun International. Beide halten jetzt knapp 10%. Zusammen wollen sie den All-Inclusive-Anbieter für rund 540 Millionen Euro übernehmen. Das Unternehmen bleibe aber auch künftig französisch, betont Giscard d'Estaing.
Le Club Med reste français puisque la majorité du capital sera française.
Aber der Club Med soll trotzdem chinesischer werden. Wie das gehen kann, das hat der Ferienanbieter schon vorgemacht. Vor 3 Jahren stieg die chinesische Fosun-Gruppe in den Club Med ein. Im gleichen Jahr eröffneten die Franzosen ihre erste Ferienanlage im Nordosten Chinas. Ein Skiresort namens Jabuli, das vor allem heimische Touristen anzieht. Der Club Med hat sich den chinesischen Gepflogenheiten angepasst. Es gibt Karaoke-Abende und Mahjong statt Poker und Scrabble. Inzwischen gibt es eine zweite Anlage im Süden Chinas. Das könnte das Muster sein für die chinesische Expansion, sagt Simon Bosshardt, der als langjähriger China-Chef von Swiss Tourismus den Markt sehr gut kennt.
Ich glaube nicht, dass die Chinesen sich dann Franzosen anpassen und dann französisch Ferien machen. Das glaube ich nicht wirklich.
Der Club Med zielt vor allem auf die wachsende Reiselust der chinesischen Touristen. Vor 2 Jahren nahmen Chinesen den Amerikanern den Titel globaler Reiseweltmeister ab. Niemand reist so viel wie Chinesen, niemand gibt in den Ferien so viel Geld aus wie Chinesen. Den Durchschnittstouristen beschreibt Swiss-Tourismus-Experte Bosshardt so.
Chinesen sind Schnellreiser, sie verweilen nicht an einem Ort, also da muss immer etwas los sein. Die bleiben kaum 2 Nächte im gleichen Hotel, das Programm muss morgens um 5 oder 6 beginnen und geht bis abends um 8 oder 9, also das Programm muss voll sein.
Allerdings beobachtet Bosshardt einen langsamen Wandel hin zu mehr Aktivtourismus. Dieser Wandel beginne erst.
Chinesen beginnen das Reisen erst richtig zu entdecken. Das hat es bis jetzt gar nicht richtig gegeben. Also bis vor kurzem hatten Chinesen nicht fest geregelte Ferien.
Und erst neuerdings gäbe es fixe Ferienwochen, wie die erste Oktoberwoche oder das Frühlingsfest, sagt Bosshardt. Es sei ein guter Zeitpunkt, das Engagement in China zu forcieren, sagt Club Med-Chef Henri Giscard d'Estaing.
Pendant une bonne période, ce qui fait que nous sommes en pole position pour démarrer cette formidable.
Der Ferienclub stehe in China in der Pole Position, also in der ersten Reihe. Auch der chinesische Staat unterstützt den Tourismus kräftig. Er hat es als eines unter vielen Mitteln entdeckt, um die Binnennachfrage anzukurbeln. Mit chinesischer Hilfe könnte es dem Club Med leichter fallen, sich einen Anteil an diesem wachsenden chinesischen Tourismusmarkt zu sichern. Die Chancen stehen nicht mal schlecht.
Maren Peters. Was in Science-Fiction-Filmen schon längst gang und gäbe ist, könnte bald blutige Realität werden. Killer-Roboter, die in den Krieg ziehen, selbstständig entscheiden und töten. Techniker und Wissenschaftler, vor allem in den USA, arbeiten an solchen Tötungsmaschinen. Das ist nicht nur unheimlich, das widerspricht auch dem Völkerrecht, sagt ein Bericht der UNO. Katharina Boxler.
Die Killerroboter sind bereits im Anmarsch. Die Kriegsmaschinen, die derzeit an Universitäten und in Rüstungsfirmen Gestalt annehmen, werden mehr und mehr auf Autonomie getrimmt, sagt der US-amerikanische Politikwissenschaftler Peter W. Singer, einer der profundesten Kenner der Szene.
We've quickly moved down the autonomous pathway with robotics. There's a spectrum here.
Singer charakterisiert die modernen Drohnenkriege in einem Dreisatzgespräch als Vorhut der robotischen Revolution. Drohnen brauchen noch ein menschliches Okay, bevor sie schießen. Killerroboter aber werden selbstständig entscheiden, ob sie töten. Besonders an US-amerikanischen Universitäten und in europäischen Rüstungskonzernen wird an solchen autonomen Waffensystemen gearbeitet. Dasselbe dürfte auch für China und Russland gelten. Und bereits sind halbautonome Vorstufen solcher Killerroboter im Einsatz, sagt Marcel Dico, Rüstungsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Also es gibt bereits Systeme, die zum Beispiel von Südkorea eingesetzt werden, an der Grenze zu Nordkorea. Das ist ein kleines kettengetriebenes Fahrzeug und dieses System ist in der Lage, automatisch zu schießen, beziehungsweise es soll auch in der Lage sein, bestimmte menschliche Gesten zu identifizieren, also zum Beispiel die Geste, wenn jemand die Hände hebt, um sich zu ergeben.
Künftige vollautonome Waffensysteme werden noch weit agiler sein. Ein Killerroboter wird einmal aktiviert, beispielsweise vollkommen selbstständig eine kleine Verwerfung am Boden als menschliche Fußspur identifizieren können. Dieser folgen, das Haus, zu dem sie führt, als Unterschlupf eines gegnerischen Anführers identifizieren und zuschlagen, sagt Peter W. Singer vom Washingtoner Brookings Institut für Sicherheitspolitik. Hier bahne sich eine kriegstechnologische Revolution an, gleichwertig der Erfindung des Schießpulvers und der Entwicklung der Atombombe. Die robotischen Hightech-Kriege werden gezielt für langweilige, schmutzige und gefährliche Jobs konstruiert, für monotone Beobachtungsaufgaben, Einsätze in unwirtlichen Gegenden und gefährlichen Situationen.
Jobs that are dull, dirty or dangerous.
Wie rasant sich die Rüstungstechnologie entwickelt und wie dramatisch sich die Bereitschaft, diese einzusetzen, verändert, zeigt die jüngste Vergangenheit. Noch vor 5 Jahren war auf irakischem Boden kein einziges unbemanntes Waffensystem im Einsatz. Heute sind es bereits deren 12.000, vor allem zur Geschossabwehr. Experten wie Peter W. Singer und Marcel Dico warnen, je autonomer die Waffen, desto tiefer die Kriegsschwelle. Das zeigten zum Beispiel die amerikanischen Antiterror-Drohnenkriege in Pakistan, Jemen und Somalia.
Die Drohnen ermöglichen einen Krieg im Stillen, im Verborgenen und das ist der Grund, warum dieser Krieg geführt wird. Also insofern gibt es Indizien dafür, dass die Hemmschwelle zum Gewalteinsatz tatsächlich sinkt.
Robotern fehlen zwar menschliche Makel wie Panik, Angst, Wut, Rachegefühle oder Vorurteile. Doch es fehlen ihnen eben auch menschliche Fähigkeiten wie Mitgefühl, eine Voraussetzung für das Verständnis von Menschenrechten. Solches zu programmieren sei unmöglich. Der Traum vom ethischen Roboter ein Trugschluss, sagt Peter W. Singer. Die Genfer Konvention, das humanitäre Völkerrecht seien zu komplex.
So, I'll give you these real-world illustrations. A sniper shooting with 2 women in front of him and 4 children lying on top of him. Can you shoot at him?
Wie sollte sich ein Roboter denn entscheiden, wenn sich ein Heckenschütze hinter unschuldigen Frauen und Kindern verberge? Was, wenn in einem Ambulanzfahrzeug neben verletzten Zivilisten auch Minen- und Granatenwerfer transportiert würden?
There would be no perfectly right or wrong answer to them of what the right response to do.
Ethische Dilemmata, die selbst Menschen überfordern. Erst recht aber Maschinen.
Katharina Boxler von unserer Wissenschaftsredaktion. Das war's vom Echo der Zeit für heute. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Christian Moser. Mikrofon Roman Fellinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.